Hallo.
Hallo.
Schön, dass ihr hier seid. Das sind, wir haben eben schon diskutiert, quasi mehr Zuschauer als bei unseren anderen Talks zusammen. So, willkommen. Wir dachten, wir machen mal was anderes, außer komische USB-Gadgets, die keiner kennt, und kümmern uns um Entkoffinierung und Kaffee im weiteren Sinne. Wir brauchen ein paar Disclaimer. Der erste ist, ihr kennt das Internet. Das ist voll mit Scheiße und Dreck. Und hier geht es um EU-Regulierungen. Und da ist besonders viel Scheiße und Dreck unterwegs. Und Verschwörungstheorien, das ist großartig. Also wenn ihr mal, sucht euch eine beliebige EU-Regulierung raus und versucht, was drüber rauszufinden, das macht Spaß. Wir haben es versucht. So, zweiter Disclaimer.
Ach so.
Ja. Wir reden nicht über Koffein. Über Koffein gibt es einen wunderbaren Vortrag vom Camp 2019, den ihr euch angucken könnt. Dritter Disclaimer. Keiner von uns ist Anwalt. Aber wir reden ein bisschen über Rechtliches. Ja, und damit fangen wir jetzt an. Was ist eigentlich Kaffee? Das ist definiert. Kaffee oder Röstkaffee ist gerösteter Rohkaffee. Ungemahlen oder gemahlen. Mit einem Wassergehalt von höchstens 50 Gramm in einem Kilogramm. Das steht in der Kaffeeverordnung von 2001, Stand 2005. Ja, dann gibt es noch den Landkaffee, Zichorienkaffee, Früchtekaffee, was weiß ich nicht noch für Kaffee. Warum dürfen die so heißen? Das haben wir ehrlich gesagt nicht rausgefunden. Der einzige Hinweis ist, dass es so eine Art Gewohnheitsrecht zu geben scheint, dass Dinge, die in der Kaffeeersatzverordnung von 1930 schon aufgeführt waren, weiterhin so benannt werden dürfen aus Gewohnheit. Aber sie müssen deutlich gekennzeichnet sein, dass es kein Kaffee ist. Und sämtliche EU-Lebensmittelkennzeichnungsrechtsvorschriften müssen eingehalten werden. So, Quiz. Was ist korrekt? Entkoffiniert, koffeinarm, koffeinfrei oder alles davon? Wer ist für A?
Zwei, okay.
Zwei. Wer ist für B?
Okay.
Okay, wer ist für C? Wer ist für alles davon?
Okay.
Wer von euch ist älter als 40 Jahre?
Okay.
Okay. Gut, korrekt ist nämlich A, entkoffiniert. das ist definiert in der Kaffeeverordnung von 2001, Stand 2005, Paragraph 2, Abschnitt 3 unter Abschnitt 1a, muss Kaffee mit einem Koffeingehalt von unter 0,1% der Trockenmasse von Roh- und Röstkaffee als entkoffiniert bezeichnet werden. Damit ist reduzierter Koffeingehalt ein Produktmangel, der deklariert werden muss. Und das ist tatsächlich schon immer so. Also das ist seit der ersten Regulierung von Kaffee, ist das eine Art Mangel, der deklariert werden muss. Genau. Die Kaffeeverordnung, das ist die Richtlinie 1999/4 EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Februar 1999 über Kaffee- und Zichorienextrakte. Und das ist 1:1 die Übersetzung dieser Richtlinie. Also da hat die Bundesregierung einfach das Dokument aus Brüssel genommen und hier in eine Verordnung umgemünscht und fertig. Gut, so. Wenn man denn jetzt mal sucht im Internet, in diesem großen Internet nach Entkoffinierung oder koffeinfrei, findet man diese Zitate wie: koffeinfreier Kaffee hat maximal 0,8% Koffein inne. Koffeinfrei und koffeinarm, entkoffiniert ist synonym, was verständlich ist. Oder sowas wie: in der EU darf Kaffee nur als entkoffiniert bezeichnet werden. Erster Fehler. Wenn er weniger als 0,1% Koffein enthält, in Deutschland liegt die Grenze sogar bei 0,08. Warum schon wieder diese 0,08? Oder Kaffee mit 0,2% ist koffeinarm. Wo kommt das denn jetzt her? Das wäre okay, wenn das auf irgendwelchen Blogs steht. Aber sowas steht halt auch bei Kaffeehändlern und Röstereien. Und die sollten eigentlich wissen, was sie schreiben müssen. Genau. Und weil das sehr spezifische Zahlen sind, diese 0,08 und diese 0,2 und dieses koffeinarm, habe ich mich irgendwann mal gefragt, wo kommt das eigentlich her? Weil das ist schon sehr speziell. Das Rabbit Hole war tief. Ich habe es gefunden. Ja, genau. Wo kommt das her? Diese Werte und Begriffe kommen aus der Reichskaffeeverordnung vom 10. Mai 1930. Und die legt fest, koffeinarm sind 0,2 Hundertteile und koffeinfrei sind 0,08 Hundertteile. Genau, vor dieser Verordnung gab es keine Regelung zum Thema Kaffee. Es gab von, da fällt das Datum, 1879 oder 97, sorry.
Mitte, Ende 1800.
Mitte, Ende des 19. Jahrhunderts. Ein Gesetz betreffend den Verkehr mit Nahrungsmitteln, Genussmitteln und Gebrauchsgegenständen. Das war aber sehr schwammig. Und es gab aus dem gleichen Jahr ein Gerichtsurteil am Landgericht Düsseldorf, glaube ich. Aktenzeichen 409694, falls es jemand nachgucken möchte. da ging es darum, dass jemand Kaffee mit Ocker gefärbt hatte und dafür angeklagt wurde unter dem obenstehenden Gesetz. Es wurde aber geurteilt, dass das völlig okay ist, weil er nicht versucht hat, aus dem Kaffee einen besseren Kaffee zu machen, sondern nur den Kaffee, der nicht gut aussah, besser aussehen zu lassen. Es gab im gleichen Jahr noch ein zweites Gerichtsurteil, da hat jemand versucht, durch Färben den Kaffee besser sein zu lassen. Und das ist nicht durchgekommen.
Der hat verloren.
Ja. Ja, Ocker. Ocker wird auch, also wurde auch aus, also wird, einfach mal nachgucken, wie Ocker gewonnen wird. Ist nicht lecker. Also unter anderem aus, der Harz war eine große Gegend für Ockerherstellung, da wurde das aus den Senkgruben des Bergbaus gewonnen. Also das, was sie so unten absetzt. Aus den Schutthalden.
Aber das ist noch nicht das Schlimmste.
Nee, ist okay. genau, also die Regelung ist obsolet seit Artikel 15 Absatz 3 zur Verordnung der lebensmittelrechtlichen Verordnung vom 20. Dezember 1977. Welches die nationale Umsetzung von 77436 der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaften ist, also dieser Richtlinie. Seitdem ist die Regelung eigentlich wie die aktuelle, also diese Koffein, entkoffiniert 0,2%. Es gab eine Übergangsregelung bis zum 31.12.1980, da durften Produkte, die noch nach der alten Regelung gekennzeichnet waren, noch verkauft werden. Aber eigentlich gilt seit ungefähr 1977 schon die Begriffe. Und wie beim, wir haben das schon mal in Hannover bei der Hackover vorgestellt und wie da jemand Treffen feststellt, das ist ungefähr genauso lang außer Kraft, wie es gegolten hat. Mittlerweile. So, kleiner Seitenstecher. Bei Tee sieht das Ganze anders aus. Da gibt es keine EU-Regeln. Da gibt es nationale Richtlinien, die für Deutschland sagt, bei 0,4% kann man darauf hinweisen. Österreich hat eine ähnliche Regelung. Aber das ist ein Kann, kein Muss.
Jo.
Ja. So. Genau. Wie kriegt man das Koffein da jetzt eigentlich raus? Genau. Ja. Meistens macht man das aus dem Rohkaffee. Es gibt bei löslichem Kaffee wird es ab und zu auch mal aus dem fertigen Kaffee herausgelöst, also aus dem gerösteten und gebrauten Kaffee rausgelöst, aber das im Rohkaffee zu machen ist besser, weil man da mit weniger Aromen zu tun hat, die man kaputt machen könnte. Weil wenn der Kaffee fertig geröstet und gemacht ist, dann ist halt mehr gelöst, was man zusätzlich noch rausholen müsste, könnte aus Versehen. Genau. So, erfunden hat das Ganze ein gewisser Ludwig Roselius in Bremen. Beziehungsweise es gab vorher schon Verfahren, aber das wirklich das erste großindustrielle Verfahren, was sich auch anwenden ließ, war er. Er hat es ursprünglich erfunden, weil er dachte, sein Vater ist an zu viel Koffein gestorben. Der grobe Prozess ist, und er ist sehr lecker, der Rohkaffee wird mit Salzwasser gedämpft und verquollen. Und dann wird das Koffein einfach mit Benzol ausgespült.
Zeigen noch ein Bild, wo
ja, ja.
drin das stattfindet.
Okay. Das ist die Entstehung des Kaffeehaks. Und Haag ist die
Kaffeehandelsaktiengesellschaft. Also Roselius ist der Typ, der Kaffeehaak genau. gegründet genau. hat und das erste Patent angemeldet ja. hat.
Und in Frankreich und den USA heißt genau. das Sanka, Sans Koffein okay. oder so ähnlich.
Wir können kein Französisch.
Okay. Ich kann Französisch.
Nein.
Was? Der war vorher tatsächlich schon so ein bisschen reich.
Ja, da kommen wir noch
also,
zu.
Das ist, ja, genau. Richtig. Ja, genau. Also das Patent redet über diesen papinischen Topf, mit dem man dieses Aufdämpfen macht, was im Prinzip einfach ein
Schnellkochtopf
ist. Ein bisschen größer.
Alt.
Und alt,
ja.
Genau. Hier sind die zwei Patente. Sind zwei. Tatsächlich ist dieses 1982-80 ist eine Ergänzung zu 1982-79. Wer die nachlesen möchte, mit diesen Nummern bitte beim DPMA suchen. Die Patente findet man nicht unter dem Namen, die sind nicht verschlagwortet. Das ist ganz großartig.
Ja, ich habe das auch alles abgetippt, aber wir haben es euch erspart. Im Endeffekt beschreibt er, wie es bis jetzt funktioniert und seiner Meinung nach nicht gut funktioniert. Und dann patentiert er das, wie es seiner Meinung nach besser funktioniert.
Und scheinbar hat es auch sehr gut funktioniert, weil er hat ja noch mehr Geld gemacht, als er schon hatte. Genau. So, jetzt
da fehlt eine Folie.
Ja, da fehlt eine Folie.
Wir haben eine Folie verloren. Also, wir können das aber kurz so erzählen. Genau. Also, dieser Roselius-Typ, der war so ein bisschen ambivalent. Also, die Folie hieß Ambivalenter Geist.
Ja.
Also, der war halt irgendwie Kunstfan und hat ganz viel Kunst gefördert. Und dann in der NS-Zeit hieß es dann so, nee, das ist ja entartete Kunst. Und er hat gesagt, stimmt. Ja, und so ging das dann die ganze Zeit hin und her. Also als sie ihn dann an die Kunst wollten, hat er sich dann auch ein bisschen gewehrt, aber dann hat er sich wieder angeschlossen und dann wieder gewehrt und so ging das die ganze Zeit, weil also er wollte sein ganzes Geld nicht verlieren.
Ja. Ihm gehört auch 44% von Focke Wulf,
ja,
also dem Flugzeughersteller, die sie ihm auch wegnehmen wollten. Da war er wieder sehr dagegen.
Ja.
Gleichzeitig war er Fördermitglied in der SS. Also es ist eine sehr schwierige Person.
Ja, jetzt fehlt er leider.
Das hatten wir, die Folie mit dem Spionagering im Ersten Weltkrieg auch, haben wir die auch verloren?
Kann sein, ich glaube schon.
Er hatte auch im Ersten Weltkrieg einen Spionagering irgendwo im Mittleren Osten.
Oh, kann ich kurz die Folien ändern? Ich glaube, ich weiß, was passiert ist.
Okay.
Klammer. Oh, warte. Wie mache ich denn das jetzt?
Ja, sonst lass es, ist egal.
Okay, Moment. Ich weiß, was passiert ist.
Zwischenfragen. Wir haben Folien. Wann? 1906, das steht auf der Folie, die verloren gegangen ist. Wie äquivalent kann man das Ganze auf Tiere tragen? Es ist identisch. Kommen wir noch zu.
Moment, Entschuldigung.
Wie gut kann man Koffeingehalt in verschiedenen Dingen messen? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Genau.
Nein.
Da gibt es also zum Messen von Koffein gibt es längliche Verordnungen und Vorschriften, die kannst du gerne nachlesen. Ich kann dir die Links, vielleicht habe ich sie noch gar nicht gegeben, aber das habe ich nicht.
Wir haben die Bearbeitung zu den Aufgaben.
Okay, wir haben es verloren. Gut.
Das war eben auch nicht da.
Das war eben auch nicht da?
Nein.
Doch, das war da.
Oh.
Das
war nicht da.
Das war nicht da. Genau. Richtig. Ja, über den müsste man eigentlich, glaube ich, einmal komplett selber nochmal reden. Richtig. Er hatte einen Nachrichtendienst und eine Söldnertruppe auf dem Balkan im Ersten Weltkrieg, was man halt so hat.
Genau. Ich hoffe, das sind jetzt die richtigen
Folien. Und das macht hier nicht so viel Sinn, aber er liegt in Hannover begraben. Das war in Hannover irgendwie.
Ja, der letzte Vortrag war in Hannover.
Genau. Okay. So, heute haben wir die Folie mit, ist das mit dem
Benzol. Dieses Diagramm fehlt auch. Ja, das Benzol hatten wir schon.
Genau, das ist nochmal der Fahnenblatt zu Benzol. Das macht man heute nicht mehr. Aus nachvollziehbaren Gründen, weil es brennt und es krebserregend. Und
sind wir uns sicher?
Und so. Ja, bei Benzol sind wir uns sehr sicher. Gut, genau. Heute gibt es, im Wesentlichen vier Verfahren, die unterscheiden sich alle so ein bisschen, wo das Koffein ausgeschieden wird und welche Lösungsmittel man benutzt und wie man das Koffein aus dem Lösungsmittel rauszieht. Aber im Prinzip sind alle Verfahren noch wie früher. Also man macht die Kaffeebohnen, man dämpft sie, um den Wassergehalt zu erhöhen und die Poren zu öffnen, spült dann das Koffein irgendwie da raus und muss dann eventuell die Sachen, die man zu viel rausgespült hat, wieder reintun. So, und das kann man für Kaffee wie für Tee machen. Es gibt die direkten Verfahren. Direkt bezieht sich hier drauf, wie man das Koffein aus der Substanz rausbekommt. Also entweder man holt das Koffein halt direkt aus dem Kaffee raus oder man holt das Koffein aus einem anderen Medium raus, mit dem man es aus dem Kaffee geholt hat. Also das direkt ist so dieser Umweg, wie man an das Koffein kommt. Weil eigentlich geht es auch darum, das Koffein zu haben am Ende. Das ist kein Abfallprodukt.
So. Da kommen wir später noch.
Genau, die direkten Verfahren sind eigentlich alles Varianten von ursprünglichen Verfahren. Man behandelt die Bohnen vor mit heißem Wasser oder Wasserdampf, löst dann das Koffein aus mit Dichlormethan, Ethylacetat, das nennt sich dann auch, habt ihr vielleicht schon mal gesehen, natürliche Methode oder Sugarcane-Methode. Einfach weil man das Ethylacetat aus Zuckerrohr gewinnen kann. Oder natürlich, weil Ethylacetat ist ein in der Natur vorkommender Stoff und in Aceton vor einem Nagellackentferner. Falls ihr
es ist Nagellackentferner.
Es ist Nagellackentferner.
Ja.
mit überkritischem, ich glaube, du hast die falsche Präsentation aufgemacht.
Schon wieder?
Egal, wir machen jetzt die. Mit überkritischem oder flüssigem CO2. Überkritisch heißt dabei, das wird in einem Druck- und Temperaturpunkt gehalten, in dem es sowohl Eigenschaften eines Gases als auch einer Flüssigkeit hat und damit großartig geeignet ist, um spezifische Dinge zu lösen, in dem Fall halt Koffein. Da gibt es auch noch Patente aus der Wiederaufbereitung von Atombrennstäben zu, die in den Patenten zum Entkoffinieren auch erwähnt werden, weil sie sich auf das überkritische CO2 beziehen. Das Verfahren selber ist von der Arbeitsgemeinschaft Kohle in irgendwo im Ruhrgebiet, ich habe den Ort vergessen, irgendwo im Ruhrgebiet erfunden worden in den 60ern. Also das, und es gibt auch noch mehrere Patente von Thyssen. Also dieses ganze überkritische CO2, das kommt hauptsächlich eher so aus der Stahl- und Kohleindustrie. Und die haben dann gemerkt, damit kann man auch cool Kaffee entkoffinieren. Ja. Bitte?
Möchtest du nochmal gucken, welches die richtigen Folien sind? Möchtest du nochmal nach den Folien gucken?
Nee.
Okay.
Sorry? wie merkt man was überhaupt? Das habe ich nicht weiter versucht nachzuvollziehen, wie die da drauf gekommen sind. Aber das ist wahrscheinlich sowas wie... Ja, das ist genau sowas wahrscheinlich.
Ich mache das mal ganz kurz weg.
Sorry. Du hast eine Vermutung? Okay, also die Vermutung ist, dass es darum ging, das Patent zu umgehen, was kann natürlich sein. Allerdings hat Kohlendioxid auch ein paar Vorteile im Lebensmittelrecht, wenn man mal ehrlich ist. Weil Dichlormethan ist auch nicht so ein leckerer Stoff. Da kommen wir gleich auch noch zu.
Erinnerst du dich an diesen Speicherfehler, den wir eben hatten?
Ah, cool.
Ich versuch's mal mit der.
Ja.
Ah ja, das sieht besser aus.
Okay.
Oh, sorry. Sollen wir nochmal darauf zurück?
Nee. Wir machen da weiter.
I'm so sorry. Also das ist jetzt die richtige, ja, hoffentlich.
Ja. Sorry.
So, wir versuchen es jetzt nochmal.
Das sind jetzt die richtigen Folien. Genau. wo waren wir? Und Triglyceride, also mit Fetten im weitesten Sinne. Das ist von oben nach unten die Ordnung der... Naja, es ist keine wirkliche Ordnung. Also es ist von oben nach unten quasi das Häufigste nach dem Unhäufigen, weil Triglyceride sind sehr komisch zu handhaben und die lösen zu viel aus dem Kaffee raus und das ist alles nicht schön. Also die oberen drei sind die, die man so gängig benutzt. So, dann gibt es noch die indirekten Verfahren. Da spült man die Kaffeebohnen erstmal mit Wasser und sorgt dafür, dass alles, also Wasser löst deutlich mehr als Koffein aus den Kaffeebohnen und sorgt dann dafür, dass diese Lösung sich erstmal sättigt mit allem, was sie aus den Kaffeebohnen so rausziehen möchte. Nimmt die raus, diese Lösung, holt dann Darm raus, das Koffein, sodass nur noch das, alles, was aus dem Kaffee rausgekommen ist, außer das Koffein, in diesem Wasser ist. gibt das dann wieder zurück zu neuen Kaffeebohnen. Da löst sich dann jetzt nur noch das Koffein raus, weil da ist ja schon alles drin, was sonst noch rauskommen könnte. Und wiederholt diesen Prozess dann weiter. Und am Schluss muss man natürlich den Bohnen, aus denen man alles rausgezogen hat, nochmal wieder den ganzen, also man fügt quasi das,
den Rest.
Diese gesättigte Lösung wieder dem Rohkaffee hinzu, damit er seine ursprünglichen Geschmacks- und Aromastoffe wieder aufnehmen kann, außer das Koffein, und trocknet das Ganze dann und genau, und ist dann damit fertig. Das Lösen von dem Koffein aus der gesättigten Wasserlösung macht man auch wieder mit Dichlormethan, Ethylacetat, überkritischem oder flüssigem CO2 oder Aktivkohlefiltern. Und wenn man das mit einem Aktivkohlefilter macht, nennt sich das Schweizer Wasserprozess. Das habt ihr vielleicht auch schon mal gesehen, da steht auch groß auf Packungen drauf. Bei dem Aktivkohlefilter ist das Problem, da kriegt man das Koffein sehr schwer raus. Also es gibt Prozesse, um das Koffein aus dem Aktivkohlefilter wieder rauszubekommen, aber ein Problem, warum der Schweizer Wasserprozess so teuer ist, ist, dass man das Koffein sehr schwer weiterverkaufen kann. Das geht bei allen anderen Prozessen nämlich auch. Es gibt dann noch so Hybride, man kann auch mit flüssigem CO2 dann nochmal Aktivkohlefilter da rein tun und da gibt es alle möglichen Mischformen, aber die Grundformen sind immer diese beiden und diese diversen Lösungsmittel. Ja, Dichlormethan ist mittlerweile in so ziemlich allem verboten, was man benutzen können wollen würde.
Außer da.
Genau, also es war sehr lange Zeit noch im PU-Schaum erlaubt. Das ist es nun auch nicht mehr. Wie der Name schon sagt, es ist ein CKW, also ein Chlorkohlenwasserstoff. Damit auch nicht so gut wie die Ozonschicht. Und ich glaube, es darf auch zur Entkoffinierung von Kaffee nicht mehr zu so wirklich viel benutzt werden. Genau, wir haben uns gefragt, machen die das immer noch? Ja, die machen das immer noch. Also laut Koffein Company in Bremen ist das die am häufigsten verwendete Methode. Gut. Es gibt für Dichlormethan gibt es strenge Richtlinien für Restmengen im Kaffee. Wenn die Literatur korrekt ist, weiß ich nicht, es ist so ein bisschen schwierig, ist allerdings die Menge an Dichlormethan, die man benutzen muss, um 10 Kilo Kaffee zu entkoffinieren, schon fast unter dem erlaubten Restwert, den man haben darf. Also es ist die Frage, wie gesund der erlaubte Restwert noch ist, aber alleine der Prozess ist schon so, dass man quasi es schafft, unter diesem Restwert zu bleiben. Kann sich die Frage stellen, ob man den Prozess so definiert hat, die Restwerte so definiert hat, dass sie zum Prozess passen. Keine Ahnung. Halt, stopp, zurück.
Oh nein.
Was anderes ist, es ist unglaublich schwer, korrekte Prozesszeiten zu finden. Also es steht noch auch nicht in den Patenten drin, wie lange irgendeiner dieser Schritte gemacht werden muss. Es gibt eine Umweltfolgenabschätzung für ein CO2-Verfahren. Da stehen angenommene Zeiten drin, die zumindest bei der Extraktion genau dementsprechend, was man auch in der anderen Literatur findet. Also es sind halt
es stand meistens was zwischen 3 und 10 Stunden.
Ja, genau. Also es sind so wundervolle Angaben wie 3 und 10 Stunden. Es gibt 11,5 Stunden ist die Extraktionszeit für Arabica. Robusta braucht 22 Stunden. Einfach, weil mehr Koffein drin ist. Oder andersrum. Ich bin mir gerade nicht sicher, sorry. Und wie man sieht, genau, es passiert alles bei um die 90 Grad. Es ist stundenlang und hohe Drücke. Das ist superkritisches CO2. Es gibt eine Firma in Bremen, die nennt sich CA3. Oder Hermsen CA3, die haben diesen CA3-Prozess erfunden, der arbeitet nur mit flüssigem CO2 und der hat den Vorteil, dass er bei den Temperaturen nur so um die 30 Grad hat und bei den Drücken auch deutlich drunter ist. Die niedrigere Temperatur hat den Vorteil, der Kaffee wird halt weniger verändert Und die niedrigen Drücke haben den Vorteil, es ist deutlich billiger, weil man der Druckunterschied zwischen Prozessdruck und dem Entspannen vom CO2, um das Koffein rauszubekommen, deutlich niedriger sind. Das muss viel weniger Energie aufwenden. Aber das ist, ja. Jetzt. So, damit sind wir damit eigentlich durch. Jetzt kommen wir, gehen wir langsam über zu den Ersatzstoffen.
Okay. Es gibt Mischgetränke, weil manche Leute wollen ja keinen nur entkoffeinierten Kaffee trinken, weil das ist ja alles böse. Und warum macht man das? Naja, zum Beispiel ist es eigentlich viel zu teuer, Bohnen zu kaufen, also mischt man die Dinge, weil dann braucht man ja weniger Bohnen.
Also, falls ihr euch jemals gefragt habt, warum Chico eigentlich Klamotten verkauft.
Deswegen.
Deswegen, weil das Geschäft mit Mixgetränken nicht funktioniert hat. Also durch die Kaffeekrise in den 70ern hat Chibo auch versucht, Mixgetränke zu verkaufen. Das hat nicht funktioniert und dann haben sie diversifiziert.
Also besonders in der DDR war das irgendwie überhaupt nicht beliebt. Also da gab es dann den berühmten Kaffeemix, da komme ich gleich nochmal drauf zurück. Was da so drin ist, alles Mögliche, halt kein Kaffee. Also schon, der Kaffeeanteil vom Kaffeemix ist mit Kaffee, der Rest ist mit allem möglichen Getreide, Pflanzen, irgendwelche Reste von Zuckerrüben und so weiter und so fort. Und ja, ach so. Ja, in der DDR war Kaffee sowieso super teuer und selten und dann gibt es das berühmte Westpaket. Ich weiß nicht, ob hier irgendjemand aus der DDR kommt und alt ist. Nein, okay. Okay, eine Person. Manchmal weiter, weil. Genau, willst du kurz was zum Intershop sagen? Genau.
Okay. Also, natürlich gab es in der DDR Kaffee, entweder von der Verwandtschaft oder aus dem Intershop. Weiß jemand, was ein Intershop ist?
Okay, okay. Wieder so drei.
Gut. Also, dann kurz erklären: Ein Intershop ist ein Geschäft in der DDR, wo man gegen D-Mark Westwaren kaufen konnte, was unter anderem dazu diente, um den Leuten die D-Mark abzunehmen, um dafür wieder Devisen einzusammeln. Um damit.
Dieses Bild haben wir im Internet gefunden, so sah die Werbung angeblich aus.
Also hier dann, ne, Jakobskrönung war bei meiner Verwandtschaft auch sehr beliebt, der musste immer mit.
Das ist der gute Kaffee. Da komme ich noch drauf. Ja. Genau. Übrigens, es gab in der DDR Bananen. Ich war dabei. So, Kaffeemix. Das hieß dann, das wurde dann total verschieden. Das hieß dann irgendwie Erichs Mischung. Das war so ein Typ, der so Regierung gemacht hat in der DDR. Erich Honecker. Und ja, das mochte irgendwie gar keiner. Es gab dann aber auch echt so üble Probleme. Jetzt, wenn du jetzt im Restaurant stehst und diesen Kaffee aufbrühst und deine ganze Kaffeemaschine so macht, weil Erbsenmehl halt aufquillt und das konnte man ja nicht wissen, haben die Leute dann auch immer wieder ganz spannende Sprüche erfunden. Und wir haben jetzt auf die Schnelle gerade, unsere alten Sprüche sind leider weg, nur die Pille ist abgeschafft und Kaffeemix hat ja die gleiche Kraft, ist ja super. Und wir haben jetzt aber auch noch neuen Kaffeemix gefunden, neuen alten in Polen. Kann irgendjemand Polnisch? Okay, ich lese das jetzt nicht vor. Also ja,
aber es ist Kaffeemix-Getreide mit Instant-Kaffee, der wahrscheinlich deutlich besser ist als...
Also wir wissen es nicht, weil wir haben, glaube ich, noch nie Erichs Mischung getrunken. Den habe ich nicht mitgenommen. Gibt es nicht mehr so richtig. Ja. Okay. dann haben wir noch das hier gefunden, das ist tschechischer Kaffeemix. Das ist mal so ein bisschen grob übersetzt. Letztendlich ist genau das drin. Also das ist, man soll irgendwie, also das ist ein Rezept eigentlich, wie man den am besten trinkt und es soll so ein Allheilmittel sein. Da nimmt man dann halt drei Löffel von dem Kaffeemix und macht dann einen Löffel richtigen Kaffee rein. Wasser, Milch, Zucker, ganz wichtig. Und das macht das dann alles. Also das hilft bei allem. Wenn du jetzt Nierensteine hast oder Verstopfung oder irgendwas entzündet ist oder Kopfschmerzen, Milchbildung, Libido, ging alles, alles. Also man braucht gar keine Medikamente mehr, wenn man das nimmt. Wir sind uns nicht sicher,
Ja, ich bin mir nicht sicher, also wir sind uns da beide nicht sicher, ob das mit diesem EU-Lebensmittelkennzeichnungsvorschriften
ja, das ist so hinkommt. Also das ist immer noch aktuell und ich habe das auf einem aktuellen tschechischen Blog gefunden. Also es ist immer noch, warte mal, ich gehe mal zurück. Der Witz ist nämlich, stand das da? Ja, genau. Es schmeckt immer gleich. Also die ändern die Zusammensetzung nicht und das ist jetzt wie damals und die Leute trinken das halt seit 40, 50 Jahren, weil es schmeckt ja immer gleich und das ist dann gut, weil es ist immer gleich. Jetzt haben wir noch in Polen gefunden. Mieszka Lekasniego war vielleicht nicht richtig. Irgendwann konnte ich das mal. Also Diepel hat uns erklärt, dass es medizinischer Kaffee ist. Also auch da gibt es Medizinkaffee. Genau. Und der ist aus gerösteten Löwenzahnwurzeln. Und das ist ein bisschen langsam, aber das ist er. Genau. Eine Alternative für Kaffee. Genau. Jetzt komme ich zu Kaffeeersatz.
Haben wir doch den Vietnam-Teil vergessen.
Der Vietnam-Teil. Ja, okay, wir können das kurz. Die Kaffeeproduktion in Brasilien war zu teuer, also hat man das dann nach Vietnam ausgelagert und das ist immer noch so. Also ganz viel Kaffee wird in Vietnam hergestellt und ganz viele Leute wissen das nicht. Willst du noch was dazu sagen?
Ja, also das, der Haupttreiber hinter der vietnamesischen, also das aktuell, nee, das waren Bananen. Entschuldigung, möchtest du das nochmal erklären? Also nochmal.
Es wird immer noch produziert. Ich glaube, was war das? 70% des Kaffees wird immer noch in Vietnam jetzt heutzutage produziert, aber nicht so richtig. Funktioniert nicht so richtig. Weil niemand das weiß.
Okay. Also ja. Nochmal fürs Trick und Video. Genau. Man hat versucht, sozialistischen, bruderschaftlichen Tauschhandel dann in Vietnam Kaffee zu besorgen. Aber da wächst kein Arabica so richtig gut, sondern nur Robusta und es dauerte, glaube ich, auch zu lange, um die Lücke auszufüllen, die da war. Ich glaube, mittlerweile lebt Vietnam ganz gut davon, dass sie das machen. Also das ist ein Vermächtnis der DDR, sozusagen. Genau.
Und in der DDR hieß es ja auch, Kaffee ist ja Luxus und dann soll man lieber andere Sachen konsumieren wie Alkohol, weil das ist leichter zu bekommen. Ja. Okay, wollen wir jetzt zum Kaffeeersatz?
Jetzt kommen wir zum Kaffeeersatz.
Genau, es gibt Kaffeeersatz. Also das sind heiße Getränke mit Koffein, heiße Getränke, die so aussehen wie Kaffee. Aber wir meinen Getränke, die so aussehen wie Kaffee, aber kein Kaffee sind eigentlich. Also, ja.
Also, warum? Man kann ja entweder sagen, schwarzer Tee ist ein Kaffeeersatz, aber das wäre ein heißes Getränk mit Koffein. Ja. Wir meinen aber andere Getränke, ohne die so Koffein tun, als wären sie Kaffee, aber haben kein Koffein.
Also sie sind braun und riechen so ähnlich.
Genau.
Und sind geröstet. Genau. Und warum sollte man das überhaupt machen? Ja, zum Beispiel, wenn man kein Koffein haben möchte, das treibt ja auch bei manchen den Blutdruck hoch, das ist dann schlecht. Also es ist gesünder und ja, wir waren ja schon bei der DDR und so, Kriege, dies, das, da war es halt schwierig mit Kaffee, also nimmt man was anderes. Teuer ist es ja in der Regel auch und manche trinken das aus Kulturgründen und aus Tradition, wie dieses Melter-Zeugs da. Genau. Das waren wir ja vorhin schon, also Getreide und Malz sind die üblichen Zutaten, Zikorienwurzeln, Früchte, Löwenzahn, Lupine, also die Erbsen, die da aufquellen, das hatten wir ja. Und Waldfrüchte, also das, was gerade so auf dem Boden rumliegt, Kastanien zum Beispiel. Und haben wir noch mal ein paar Bilder zusammengestellt, damit ihr wisst, was wir meinen. Im Nu habe ich letztes Mal bei einer Freundin von mir gesehen. Das gibt es tatsächlich auch immer noch. Caro. Genau. Von vielen.
Also Caro ist ja der für zumindest die Westler der offensichtliche aus der Gruppe.
Ja.
Den hat, glaube ich, jeder mal gesehen.
Genau. Ja, Perscheid auch immer gut. Und jetzt sind wir nochmal in Polen mit dem Treffentitel For the Win, weil dieses ganze Regal, also in Polen gibt es irgendwie Supermärkte mit sehr großen Regalen, mit sehr vielen Produkten und da gibt es halt irgendwie drei lange Reihen nur mit Kaffee, divers. Und das ist jetzt nur ein Ausschnitt von dem Kaffee-Mix und Kaffee-Ersatz-Produkte-Regal. Und da gibt es sogar Kaffee im Teebeutel. Der da. Genau. Ja, wir haben ja schon davon gesprochen, dass das eigentlich niemand so richtig mochte. Und zumindest in meiner Kindheit hieß das dann oft Muckefuck oder Blümchenkaffee. Also eigentlich hat meine Oma alles gesagt, was da steht, außer Blärpe und Lorke. Da wurde auch manchmal, ich glaube, das kommt aber auch daher, dass Kaffee manchmal 2 bis 3 Mal neu aufgebrüht wurde, weil es halt einfach nicht genug gab und der wurde dann immer dünner und hat dann eigentlich gar nicht mehr geschmeckt. Genau. Yay. Was? Oh nein, jetzt ist der Bobett kaputt. Ja. Genau. Also so habe ich das kennengelernt. Also wir haben es jetzt damit reingenommen.
Ich wiederhole nochmal kurz. Also Blümchenkaffee gilt auch für echten Kaffee, der so dünn ist, dass man quasi das Dekor in der Tasse sehen kann. Das gilt aber tatsächlich für alle Begriffe gelten für beides. Ne? Also die werden immer für schlechten normalen genau. Kaffee oder für diese Ersatzprodukte benutzt.
Also für beides. Hauptsache dünn und man kann durchgucken. Genau. Oder es schmeckt nicht. So, jetzt nochmal. Ja, es gibt auch Koffein, das ist ganz woanders drin, damit rechnet man vielleicht gar nicht so sehr, zum Beispiel in Bitterschokolade oder so. Es gibt auch diese Fliegerschokolade, die haben wir jetzt nicht mit reingenommen, aber da ist Koffein und Schokolade und Überraschung, das hat dann richtig viel. Da ist meine Tabelle.
Genau,
also und da sieht man das auch nochmal, genau, bei Zartbitterschokolade.
Also eine halbe Tafel Zartbitterschokolade ist wie eine Tasse grüner Tee.
Nur zur Info. Okay.
So, dann gibt es noch die Honorable Mentions.
Das ist jetzt auch wieder was aus dem Ausland, was wir ganz spannend finden. Das ist nämlich ein Endprodukt aus dem Endprodukt.
Genau. Und zwar
Kofola.
Das Gegenkonzept.
Genau. Willst du kurz sagen?
Ich erkläre. Also man hat scheinbar Anfang der 1960er in der damaligen Tschechoslowakei eine Verwendung für die Reste aus der Entkoffinierung gesucht. Und da gab es dann diesen Kofosirup. Ach, da steht es ja auch. Ja. Kofosirup. Und den hat man vor Kofola, einem Cola-artigen Getränk.
Bei Cola gab es nicht. Also dachten sie sich, ist dunkel und braun. Machen wir mal Cola anders.
Richtig. Gibt es heute noch.
Und das ist sehr viel Koffein.
In verschiedenen Geschmacksrichtungen. Koffein. Melone ist nicht empfehlbar. Marille ist sehr gut.
Marille ist super.
Die Plain ist so, muss man mögen. Ist das Mate unter den, nein.
Es gibt es dort quasi in jedem
Lokal. Aber das kriegt man in jedem tschechischen oder slowakischen Supermarkt.
Vom Weiten sieht es auch aus wie dunkles Bier einfach. Ja, genau. Top.
Dann, was
wir, haben noch
wir
was.
Bei unserem letzten Polenbesuch entdeckt haben, in besagtem Regal stand es oben rechts, ist
Podpiwek. Genau.
Das ist eine Ersatzkaffeemischung mit entweder Zuckerrüben oder roter Beete. Die kocht man dann auf.
Man muss
dann
das selber machen.
Hefe, Wasser und Zucker dazu und 3 bis 5 Tage. Und dann hat man ein Getränk.
Das sieht so aus.
Wir haben das versucht. Es ist auf dem Weg nach Darmstadt ein bisschen explodiert.
Aber es ist noch genauso viel drin wie vorher fast. Ja. Wir wissen nicht, wieso.
Es ist noch was da.
Ich mache mal weiter.
Genau.
Also das ist noch eine Umfrage, die wir dir beim letzten Vortrag gemacht haben. Wieso denn Leute Kaffee trinken und was das so macht und so weiter. Und ja, Angeblich trinken ganz viele Leute auch gar keinen Kaffee, weil da Koffein drin ist, sondern weil der schmeckt. Ich glaube daran nicht, aber okay. Und andere sagen halt, die merken eigentlich gar nichts mehr. Und ich frage mich, warum trinkst du dann Kaffee? Okay. Und dann haben wir also nochmal eine neue Umfrage gemacht, weil das war ja eigentlich gar nicht unser Thema. Und da haben wir jetzt zum Beispiel mal gefragt, trinkt ihr denn überhaupt dann das andere? Wenn ihr jetzt keinen Kaffee trinkt, was trinkt ihr denn dann? Und da haben dann so manche Leute gesagt, ja, ich trinke natürlich Karo-Kaffee, weil das durfte ich ja als Kind schon. Ganz toll. Oder halt wieder, oh, ich habe mich verschrieben. das sind direkte Zitate, okay.
Ja, das sind direkte Zitate.
Oder der Kaffeegeschmack, den mag ich eigentlich gar nicht und Koffein wirkt ja sowieso nicht. Also da müsste ich ja ganz viel Milch und Zucker reinmachen, also trinke ich ihn halt einfach gar nicht. Und das kann ich sehr gut nachvollziehen. Und ich erinnere mich noch an das erste Mal, dass meine Tante mit mir in so ein Lokal gegangen hat, gesagt, guck mal, hier darfst du erwachsen sein und auch Kaffee trinken. Und ich glaube, das war nicht Karo-Kaffee, sondern das Pornot dazu.
Dürfte im Nu gewesen sein.
Und das war richtig eklig. Und danach habe ich das nie wieder getrunken. Genau, und falls ihr wissen wollt, wie das fast alles so schmeckt, haben wir eine Self-Organized Session eingerichtet. Da könnt ihr dann auch unser Pott-Pivek,
wenn ihr möchtet. Achso, das könnte leicht alkoholisch sein, weil Hefe und Zucker und Gärung.
Ja, und rote Beete, ja, okay. Ja. Genau, das ist heute und wir haben ein paar Sachen
fast
mit.
Fast alles mit, außer Karo, Kaffee und im Nu. Und sonst alles, was wir abgebildet haben, außer entkoffinierten Kaffee, weil, sagen wir mal ehrlich, der schmeckt nach Kaffee.
Ja, also wir haben nur die spannenden Sachen mitgenommen. falls ihr da vorbeikommen wollt. Ansonsten sind wir fertig und bereit für Fragen, würde ich sagen. Hallo. Hat jemand eine Frage? Nein, niemand hat. Doch. Ach so. Ja, aber nur mit Mikrofon. Wir haben bestimmt ein paar Sachen vergessen.
Ja, wir haben tatsächlich eine Folie, die fehlte, war, dass scheinbar 70% der weltweiten Entkoffinierung in Bremen stattfindet.
Und deswegen ist es jetzt nicht mehr die Swiss-Methode, sondern die Hanseatic-Methode?
Nein, also das, genau, von zwei Firmen, nämlich der besagten CA3 und der Koffein-Kompanie. Kaffee Haag ist nicht mehr in Bremen, die gehören mittlerweile zu Jakob Duwe Eckberts und haben ihr Werk in Bremen irgendwann Anfang der 2000er geschlossen.
Genau. Eine Ergänzung. Ich bin immer verwirrt.
Es war schon richtig.
Man hört
okay, super. Also eine Ergänzung. Ich bin in Ostfriesland aufgewachsen. Also ein Volk, das für zwei Dinge bekannt sind. Exzessiven Alkohol und exzessiven Koffeinkonsum. Nur halt nicht in Form von Kaffee, sondern von Tee. Und da gab es eigentlich so über die Jahrhunderte relativ ähnliche, mehr oder weniger gelungene Experimente mit Tee durch andere Dinge zu substituieren. Bei Preußens König fand es zum Beispiel doof, dass man so viel Geld dafür ausgibt, irgendwie Tee aus China zu importieren. Da gab es dann auch wohl ein bisschen Drama, weil die Landstände das überhaupt nicht eingesehen haben, dass man jetzt auf Tee verzichten muss. Das geht ja gar nicht. Und zur Nazi-Zeit sahen sich die Nazis tatsächlich gezwungen, Ostfriesen eine Sonderteeration anzubieten. Die hat aber natürlich hinten und vorne nicht gereicht. Und was man dann als Ersatztee, also begeistert waren die Leute nicht. Also zur Erklärung, pro Kopf wird in Ostfriesland mehr Tee getrunken als in jeder anderen Gegend der Welt, einschließlich England und China.
Ich mache da mit, das ist mir bekannt, schon auch im Norden. Es gibt jetzt tatsächlich entkoffinierten schwarzen Ostfriesentee und der ist okay.
Das ist dann ja auch Tee und nicht irgendwie komische Dinge,
die man
zusammengemischt
hat. Also es gibt auch das jetzt ohne Stoff. Noch eine Frage? Ja.
Also ich habe im Laden noch nie vietnamesischen Kaffee gesehen. Warum nicht? Gucke ich nicht richtig?
Muss das eigentlich draufstehen?
Na, ist die Frage, ob es draufsteht, ne? Also es gibt da Leute, die gerne damit angeben, dass sie Kaffee aus bestimmten Regionen haben und es gibt Leute, die es nicht tun. Also.
Wie war das bei Arabica? Steht ja auch nicht immer Brasilien drauf. Ja.
Also es kann sein, dass du ihn schon hattest, ohne es zu wissen. Ich weiß es nicht genau.
Ich würde stark kommen, dass wenn du jeden Geburtstag von der Stange holst, dass das dann einfach in ziemlich vielen Fällen vietnamesischer bewusster sein wird.
Also die Vermutung war, dass es, wenn du Robusta kaufst, einfach Robusta-Kaffee
aus
Vietnam ist.
Noch jemand eine Frage? Nein? Okay. Wir laden die Folien hoch auf unserem GitHub oder was?
Oder so, ja.
Ja.
Gucken wir nochmal.
Ja. Wir werden dann,
falls Quellen, es jemand, weil das haben
genau,
wir jetzt nicht
wir geschafft. Werden die Bücher und die Patente und das, was wir alles gefunden haben, zur Verfügung stellen aus Transparenzgründen, damit alle das angucken können.
Genau. Ja, gerade die Transparenzgründe. Und ich möchte noch einen kurzen Rant über die deutsche Gesetzschreibung ablassen. Es ist furchtbar mit diesen Änderungsanträgen, zu Änderungen, zu Gesetzblättern. So.
Ja, danke.
Ja, gut, England ist nochmal eine andere Nummer, aber diese, ja, egal.
Schlimmer geht's immer.
Genau, schlimmer geht immer. Okay, Dankeschön.
Schön, dass ihr da wart. Okay.